The standard of truth has been erected.
Никакая грешная рука не сможет остановить эту работу.
Perseguições podem levantar-se.
Ang kasinungalingan ay maaaring manira.
Ay ala po mo ni alets mo. Ole ang aipiailin mo.
Ardiment, noblement, et indépendante.
Kusise ibiwira asasi tambiare mo.
Arayiru chiho ni itali.
Abarcado todo país.
Y sido proclamada en cada ouvido.
Bis die Pläne Gottes verwirklicht sind.
De uyehova unamandla athi umsebenzi uqhubeke.
Hello everyone. My
Hallo zusammen. Ich bin Spencer.
And I'm Miley. Welcome
Und ich bin
to
Miley.
Worldwide
Willkommen zu unserer Andacht für junge Erwachsene in aller Welt.
Wir sind dankbar für diese schöne musikalische Darbietung des Liedes Der Morgen naht. Es wurde von Jake Potter und Chase Elwood gesungen. Begleitet wurden sie von Angela Sander, Summer Bradshaw und Alyssa Bradshaw.
Während unserer interaktiven Gesprächsrunde heute Abend beschäftigen wir uns mit der Wiederherstellung des Evangeliums.
Und natürlich sind wir sehr dankbar dafür, dass Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der 12 Apostel hier ist und über diese Übertragung präsidiert. Bei ihm sind zwei unserer großartigen Historiker der Kirche, Schwester Kate Holbrook und Bruder Matt Groh.
Elder Cook, Kate und Matt, es ist schön, dass Sie heute Abend hier sein können. Danke fürs Kommen.
Wir freuen uns, hier zu sein.
Wir möchten auch Ihre Ehepartner begrüßen, die heute Abend bei uns sind. Danke, dass auch Sie gekommen sind.
Heute Abend übertragen wir aus der schönen Stadt Nauvoo in Illinois.
Hinter uns befindet sich der schöne Nauvoo-Tempel. Westlich von hier befindet sich der Mississippi, den die Heiligen überquerten, um ihre Pionierreise gen Westen zu beginnen.
Wir beginnen nun mit einem Anfangsgebet von Brand Hansen aus Cleveland Heights in Ohio. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir heute hier sein können, um zu lernen. Wir bitten dich, dass dein Geist zugegen sein möge, wo auch immer wir uns auf der Welt befinden, und dass wir spüren können, wie er die gelehrten Wahrheiten bestätigt. Wir bitten dich, dass jeder von uns Inspiration und Offenbarung für sich empfangen möge. Um all dies bitten wir im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Uns sind heute Abend zwei Standorte zugeschaltet, einer aus Kirtland und einer aus Harmony. Leider ist die Verbindung zu ihnen abgebrochen. Wir arbeiten daran, dies zu beheben. Währenddessen machen wir hier aber weiter. Bei unserer Andacht heute Abend befassen wir uns mit vielen Fragen, die hauptsächlich den Zeitraum zwischen Joseph Smiths erster Vision im Jahr 1820 und der Fertigstellung des Nauvoo-Tempels im Jahr 1846 durch die Heiligen betreffen.
Wir haben in Vorbereitung auf diese Veranstaltung tausende Fragen erhalten und werden versuchen, so viele wie möglich zu behandeln.
Wir hoffen auch, einige Fragen beantworten zu können, die live gestellt werden. Schickt diese bitte über ysafacetoface.lds.org ein.
Wenn es in Ordnung ist, würden wir zu Beginn gern ein paar einleitende Worte von Ihnen hören, Elder.
Sehr gern, danke. Vielen Dank, Miley und Spencer. Mir haben das Video und auch das Lied der Morgen naht sehr gefallen. Was für eine Ehre es ist, hier in Nauvoo neben diesem prächtigen Tempel zu sein. Ich überbringe euch herzliche Grüße von der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und allen übrigen Führern der Kirche. Heute ist Präsident Russell M. Nelsons 94. Geburtstag. So, ich werde Ihnen im Namen von euch allen zum Geburtstag gratulieren. Ich freue mich, dass ich euch bei dieser interaktiven Gesprächsrunde für junge Erwachsene und Freunde der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage begrüßen darf, überall in der Welt. Ihr Jungen und Erwachsenen seid zwischen 18 und 30 Jahre alt. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich eure Generation beeindruckt. Eine besondere Tatsache lässt schon erahnen, wie außergewöhnlich ihr seid. Über 600.000 Angehörige eurer Generation haben eine Mission erfüllt. Das sind über 40% aller Missionare, die jemals in dieser Evangeliumszeit gedient haben. Das ist bemerkenswert. Als sich die Heiligen der letzten Tage aus der Anfangszeit hier in Nauvoo ansiedelten, waren sie vom Pöbel aus dem benachbarten Staat Missouri vertrieben worden. Anfangs war hier nur ein mückenverseuchter Sumpf, aber mit ihrem Fleiß und Glauben verwandelten die Heiligen ihn in eine wunderschöne Stadt. Joseph Smith benannte den Ort in Nauvoo um, nach einem hebräischen Wort, das schön bedeutet. Heute kommen wir unter angenehmeren Umständen zu Füßen des Nauvoo-Tempels zusammen. Der ursprüngliche Tempel wurde inmitten großer Drangsal und in der Armut der Heiligen errichtet. Erhebliche Anstrengungen und Opfer waren dafür erforderlich.
As I join you outside the Nauvoo Temple, I am touched by the fact that our faithful early members had to abandon both the beautiful city and their temple. We chose this location for today's event because Nauvoo and this temple were so pivotal to the history of the church. The temple meant everything to early saints, and the ordinances they received there empowered them to do remarkable things in building the kingdom of God. Earlier this week, the church released in 14 languages a new history book called Saints.
Es heißt Heilige, die Geschichte der Kirche Jesu Christi in den letzten Tagen. Darin wird in Erzählform geschildert, wie ganz gewöhnliche Leute durch das Sühnopfer Jesu Christi zu Heiligen wurden. Auch wenn es sich wie ein Roman liest, ist die Geschichte nicht erfunden. Es ist eine wahre Geschichte, die auf den Berichten beruht, die die Heiligen aus der Anfangszeit hinterlassen haben. Band 1 der Reihe Heilige beginnt damit, dass Joseph Smith als Junge mit seiner Familie nach Palmyra im Bundesstaat New York zieht und endet mit der Weihung des Nauvoo-Tempels, wo tausende Heilige ihr Endowment empfingen und gesiegelt wurden, ehe sie über die Prärie nach Utah zogen. Drei weitere Bände dieser Reihe, in denen die Geschichte der Kirche bis in die Gegenwart erzählt wird, erscheinen in den kommenden Jahren. Die Geschichte der Kirche kann eine wichtige Quelle des Glaubens sein. Einiges wurde aber falsch verstanden oder übersehen. Und einiges wurde von größeren Ereignissen auf der Welt überschattet oder verdrängt. Manche Leute haben Geschichte aus der Vergangenheit sogar absichtlich falsch dargestellt, um Zweifel zu sehen. Je mehr wir erfahren, desto mehr fühlen wir uns im Herzen mit den Heiligen von gestern und heute verbunden. Wir stoßen auf Beispiele von unvollkommenen Menschen, die voller Glauben vorangingen und es zuließen, dass Gott mit ihnen arbeitete, um sein Werk zu vollbringen. Wenn auch wir das tun, können wir besser erkennen, wie Gott mit unvollkommenen Menschen wie du und ich arbeiten kann. Ich verspreche euch, dass die Beschäftigung mit der Geschichte der Kirche euren Glauben, euren Wunsch, das Evangelium noch umfassender zu leben, vertiefen kann. Bei dieser interaktiven Gesprächsrunde geht es darum, zu informieren und Fragen zum Schwerpunkt Geschichte der Kirche zu beantworten. Wir danken euch für die zigtausend Fragen, die wir im Laufe der vergangenen Monate erhalten haben. Wir wollen so viele wie möglich beantworten, um unsere Sicht auf die Geschichte der Kirche zu erläutern. Aus Zeitgründen können wir nur einige wenige von euren Fragen beantworten, aber bitte sucht doch bitte auch in dem neuen Buch Heilige und in anderen glaubwürdigen Quellen nach Antworten. Ein Ort, wo ihr Antworten finden könnt, ist das Institut. Da habt ihr aufmerksame Lehrer, denen etwas an euch liegt und die euren Glauben an Jesus Christus vertiefen wollen. Meine lieben Freunde, die Geschichte der Wiederherstellung ist eine Geschichte voller Opfer, Entschlossenheit und Glaube. Wir alle sind Teil dieser Wiederherstellung, ein Teil der Geschichte der Kirche. Jeder von uns hat in diesem Leben eine Mission zu erfüllen, die dem Evangelium helfen wird, die Erde zu füllen. Je mehr wir über die Heiligen aus der Vergangenheit erfahren, desto stärker werden wir darin, unsere eigene Mission als Tochter oder Sohn Gottes zu erfüllen. Bevor wir uns den Fragen widmen, möchte ich noch meine beiden Kollegen vorstellen, die anerkannte Historiker sind, Schwester Kate Holbrook und Bruder Matt Grow. Wir haben beschlossen, dass ich sie Kate und Matt nennen werde. Mein Vorschlag war, dass sie mich Quentin oder Q nennen, wie meine Enkel es tun. Sie gaben respektvoll zurück, wir nennen sie Elder Cook. Außerhalb der Kirche wäre es korrekt, sie beide als Doktor anzureden. Kate hat einen Masterabschluss an der Harvard-Universität gemacht und einen Doktortitel an der Universität Boston erhalten. Matt hat sowohl einen Master als auch einen Doktortitel von der Notre Dame University. Sie sind großartige Historiker, treue Mitglieder der Kirche und ganz entzückende Menschen. Danke, dass Sie mich begleiten. Beginnen wir nun mit einigen Fragen.
Schön. Danke für Ihre Ausführung. Elder Cook, wäre es in Ordnung, wenn wir mit einer etwas kniffligeren Frage beginnen?
Ja, bitte.
Toll, danke. Einige junge Erwachsene meinen, dass die Kirche Informationen zu historischen Ereignissen aus der Anfangszeit der Kirche verschweigt. Diese Frage aus Idaho fasst es gut zusammen. Warum geht die Kirche mit einigen der umstrittenen Ereignisse aus der Anfangszeit der Kirche nicht offener um? Ich habe einiges herausgefunden, was ich bisher nicht wusste. Und dabei bin ich schon mein Leben lang Mitglied der Kirche. Jetzt habe ich aufgrund einiger Informationen, die ich herausgefunden habe, Zweifel und weiß nicht wirklich, wo ich richtige Antworten finden kann.
Danke für diese Frage. Kate und Matthew haben als Historiker eingehend darüber nachgedacht. Kate, möchten Sie beginnen?
Ja, danke. Das ist eine wichtige Frage. Vielleicht hilft es, wenn ich zunächst erzähle, wie ich etwas aus der Geschichte der Kirche in Erfahrung gebracht habe, was einige überraschend finden. Ich wurde als Einzelkind von meiner Mutter und meiner Großmutter großgezogen. Und als ich 4 Jahre alt war, arbeiteten sie im Beehive House, Brigham Youngs altem Haus. Sie erzählten mir alles über Brigham Young, auch, dass er viele Frauen hatte. Etwa 10 Jahre später las meine Großmutter ein Buch über Joseph und Emma Smith. Und während sie las und über das Buch sprach, erfuhr ich, dass Joseph Smith viele Frauen hatte. Ich erfuhr erst als Erwachsene etwas über die Seersteine, mit denen Joseph Smith das Buch Mormon übersetzte, als ich mich für die Geschichte der Kirche interessierte und mit anderen darüber sprach und las. Was ich hier sagen will, ist, dass die Kirche keine Informationen von mir zurückgehalten hat, sondern dass die historischen Informationen nicht betont wurden. Als ich 1974 2 Jahre alt war, gab es einen Artikel über Seersteine im Friend. Aber ich war erst 2. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Was ich in den Versammlungen am Sonntag und beim Seminar lernte, war, was die Hauptaufgabe der Kirche ist. Ich lernte umzukehren. Ich lernte, mein Leben mit dem Evangelium Jesu Christi in Einklang zu bringen. Ich lernte, eine Beziehung zu meinem Vater im Himmel aufzubauen. All dies ist mir lieb und teuer. Ich weiß auch, dass es für einige, wie für denjenigen, der diese Frage gestellt hat, wirklich schmerzhaft sein kann, wenn man etwas erfährt, was man gern schon viel früher erfahren hätte. Deshalb tun Matt und ich, was wir tun. Ich hoffe, dass dieses Erlebnis für die Menschen jetzt der Vergangenheit angehört, weil wir das Buch Heilige haben, das einen vollständigen Geschichtsbericht enthält und auch Abhandlungen zu Evangeliumsthemen und andere Informationen im Internet.
Danke. Matt, möchten Sie etwas dazu sagen?
Gern. Ich finde, dass Kate diese Dynamik gut veranschaulicht hat, dass Informationen besonders für die Interessierten verfügbar sind, manchmal auch in Veröffentlichungen der Kirche, und dass einige der etwas heikleren Informationen nicht großartig betont, vermittelt oder besprochen wurden. Manchmal, weil es unangenehm ist und manchmal, weil es in den Versammlungen der Kirche vornehmlich um das Evangelium der Rettung gehen soll. Wir sollten auch nicht vergessen, dass wir jetzt viel mehr über diese Themen wissen, als noch vor 30, 40 oder 50 Jahren. Wenn es manchmal also den Anschein hat, dass die Kirche Informationen zurückgehalten hat, dann nur, weil wir jetzt mehr wissen. Aber wir leben jetzt in einer neuen Realität des Informationszeitalters, in der heikle Informationen zur Geschichte der Kirche in den sozialen Medien in Feeds von Mitgliedern aus aller Welt erscheinen können. Wir tragen jetzt also noch mehr die Verantwortung dafür, dass die Mitglieder gute Antworten auf ihre Fragen innerhalb des Haushalts des Glaubens finden. Damit meine ich in Versammlungen der Kirche, beim Seminar und Institut und in der Familie. Kate hat schon erwähnt, dass die Kirche sehr darum bemüht ist, dies größtenteils mit dem Buch Heilige zu tun. Es gibt auch die Joseph Smith Papers, dieses gewaltige historische Projekt, bei dem alle Tagebücher, Briefe und andere Dokumente von Joseph veröffentlicht werden sollen. Das alles ist online verfügbar, josephsmithpapers.org, und füllt bereits 17 dicke Bücher. Auch in den von Kate erwähnten Abhandlungen zu Evangeliumsthemen werden viele dieser heiklen Fragen zur Lehre und zur Geschichte behandelt. Für mich bedeutet diese Offenheit, dass die Geschichte der Kirche einer genauen Prüfung standhält. Wir brauchen keine Angst davor zu haben. Sie ist inspirierend. Manchmal werden wir Fragen haben, aber es gibt gute Antworten. Ich arbeite seit 8 Jahren bei der Kirche und schreibe ihre Geschichte auf. Ich habe die Einstellung erlebt, die unsere Generalautoritäten in Bezug auf die Geschichte der Kirche haben. Sie sprechen nicht darüber, wie man die Vergangenheit verbergen oder zensieren könnte, sondern darüber, wie man sie greifbar, verfügbar und verständlich macht.
Danke, Matt. Die Antwort ist sehr hilfreich. Im Rückblick kann man wohl sagen, dass es schon immer schwierig war, für Ausgewogenheit zu sorgen bei dem, was wir lehren. Wir lehren, was am wichtigsten ist, die Lehren des Evangeliums, das, was uns zur Erhöhung führt. Und wir müssen eine Ausgewogenheit erreichen, dass wir das lehren, aber auch sicherstellen, dass Fragen beantwortet werden, die für manche schwierig sind, wichtig sind. Es wurde schon erwähnt, dass jetzt dieses wunderbare neue Material herausgebracht wird. Ich möchte euch versichern, dass es in den über 22 Jahren, die ich nun schon Generalautorität bin, immer der Wunsch der führenden Brüder war, so transparent wie möglich zu sein, sowohl was die Geschichte als auch was die Lehren der Gehörten will, dass die Veröffentlichung dieser neuen Materialien, vor allem der Joseph Smith Papiere, der Abhandlung zu den Evangeliumsthemen und jetzt vom Buch Heilige, den Leuten eine wunderbare Möglichkeit bietet, wahre Informationen in ihrem Kontext zu erhalten und das Evangelium Jesu Christi verlässlich nachvollziehen zu können. Vielen Dank dafür.
Wunderbar, vielen Dank. Diese Antworten führen nahtlos zu unserer nächsten Frage. Wir junge Erwachsene sind sehr gespannt auf die neue Geschichte der Kirche. Wir haben eine Frage aus Kalifornien. Anthony fragt, die Kirche wird immer globaler. In welchem Umfang geht es in der neuen Geschichte der Kirche um Mitglieder aus der ganzen Welt? Und auf welche Geschichten können wir uns bei den nächsten Bänden der neuen Geschichte freuen?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ihr werdet feststellen, dass in der Geschichte der Kirche selbst in der Anfangszeit auch Geschichten von Menschen vorkommen, die nicht in Nordamerika gelebt haben. Denkt nur daran, dass sich Joseph Smith 1834 in Kirtland mit allen Priestertumsträgern, die es in Kirtland gab, in einem Schulzimmer von 4x4 Metern treffen konnte. Alle passten dieses eine Zimmer. Er sagte ihnen, dass sie keine wirkliche Vorstellung von der Bestimmung der Kirche hatte. Er sagte, er versteht davon nicht mehr als ein Baby im Schoß seiner Mutter. Und dann erklärte er, die Kirche ist dazu bestimmt, sich in Nordamerika und in Südamerika, ja, in der ganzen Welt auszubreiten. Und das erleben wir jetzt. Ich glaube, mein Hinweis auf die 600.000 von euch, die auf Mission gehen, viele davon in Nord- und Südamerika, aber auch auf der ganzen Welt, ist ein Beweis dafür. Damals sind fast sofort Missionare ausgesandt worden. Sie sind nicht nur nach Kanada und Großbritannien gegangen, sondern auch nach Deutschland, in das Osmanische Reich im Nahen Osten und zu den Pazifikinseln. Eine meiner liebsten Geschichten ist dabei die von Addison Pratt, der in den Südpazifik gegangen ist. Er wurde in den Südpazifik geschickt zu den Society Islands, wie sie damals hießen. Heute ist das französisch Polynesien. Er hat dort die Austral-Inseln besucht. Er hatte Erfolg. Es gab etwa 60 Taufen. Und gegen Ende seiner Mission, als alle anderen gerade Nauvoo verließen, ging seine Frau Luisa mit den gemeinsam 4 Töchtern nicht nach Utah, sondern sie kam zu ihm nach Französisch-Polynesien. Als ich Gebietspräsidentin bei den Pazifikinseln war, hatte meine Frau nicht die Gelegenheit, die Australinseln zu besuchen, wo Addison Pratt Missionar war. Eines der beeindruckendsten Erlebnisse war für mich, eine junge Frau, etwa 18, 19 Jahre alt zu sehen, die in ihrer Ansprache erzählte, ich gehöre zur 7. Generation in meiner Familie, die Mitglieder der Kirche sind. Addison Pratt hatte einen entfernten Vorfahren von ihr getauft, noch bevor der Nauvoo-Tempel fertiggestellt war, noch bevor die Heiligen nach Utah zogen. Wir möchten daher, dass euch bewusst ist, egal wo in der Welt ihr lebt, egal aus welcher Familie ihr stammt, ihr seid wichtig, ihr gehört zur Geschichte der Kirche. Wir brauchen euch sehr. Wir möchten, dass ihr dabei seid und ihr werdet vielen Menschen ein Segen sein.
Sehr schön, danke, vielen Dank. Nun zur nächsten Frage. Bruder Grow, Sie haben erwähnt, dass wir im Informationszeitalter leben und darauf bezieht sich die nächste Frage. Denn weil wir im Informationszeitalter leben und auf so viel so leicht Zugriff haben, ist es manchmal schwer herauszufinden, was man glauben und worauf man vertrauen kann. Tenika aus Utah fragt daher, wir leben in einer Welt, in der Google die Antwort auf alle Fragen ist. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, in der Geschichte der Kirche nach verlässlichen Antworten und Geschichten zu suchen? Andrew aus Paraguay ergänzt, welche Quellen gibt es im Internet, außer der Suchliste auf lds.org, wo man nach Antworten suchen kann, die in der Kirche
Das ist doch genau Ihr Fachgebiet.
Danke, ich finde, das sind fantastische Fragen. Denn wir alle wissen, dass die Herausforderung im Informationszeitalter nicht darin besteht, Antworten zu finden. Wir schwimmen in Antworten, sondern zwischen guten und schlechten Antworten, zwischen zuverlässigen und unzuverlässigen Informationen zu unterscheiden. Und das ist eine der wesentlichen Aufgaben eines Historikers. Ich will euch mal ein wenig von meiner Arbeit erzählen. Es gibt im Internet so viele Diskussionen über unsere Geschichte. Die meisten davon sind mehr auf Konfrontation als auf Erkenntnisse. Wenn eure Informationsquelle also sehr viele Emojis und Ausrufezeichen enthält, solltet ihr vielleicht woanders mit der Suche anfangen. Seid auch vorsichtig bei Informationsquellen, die darauf aus sind, Leute herunterzuziehen. Sucht stattdessen nach Informationsquellen, die sich auf die Aufzeichnungen der Menschen damals beziehen und die versuchen, sie fair zu betrachten. Es ist sehr leicht, die Vergangenheit zu verzerren. Ein Zitat oder ein Ereignis aus dem Kontext zu nehmen und es als bedenklich hinzustellen. Als Historiker versuche ich, dem Rat eines britischen Schriftstellers zu folgen. Er sagte, die Vergangenheit ist ein fremdes Land, dort gelten andere Regeln. Für mich heißt das, wenn wir in die Vergangenheit reisen, sollten wir keine nervigen Touristen sein. Wenn wir die Menschen von damals verstehen wollen, müssen wir versuchen, sie in ihrem Umfeld und in ihrer Kultur zu betrachten. Wir sollten geduldig sein, wenn wir meinen, sie hätten Fehler gemacht. Wir sollten demütig die Grenzen unseres Wissens erkennen. Und wir sollten die Vergangenheit mit einer gewissen Güte betrachten. Diejenigen, die wie Kate und ich für die Kirche die Geschichte festhalten, empfinden es als große Verantwortung, eine Geschichte zu schreiben, die wahrheitsgetreu und exakt ist und mithilfe derer wir die Vergangenheit verstehen können. Es gibt sehr viele Informationen über die Geschichte der Heiligen letzten Tage. Sucht nach verlässlichen Quellen. Ich werde mir noch kurz die Zeit nehmen, euch von weiterem Material der Kirche zu erzählen, das ihr vielleicht interessant findet. Gemeinsam mit dem ersten Band der Buchreihe Heilige, der diese Woche veröffentlicht wird, wurden im Internet unter dem Titel Themen im Zusammenhang mit der Geschichte der Kirche etwa 100 neue Artikel veröffentlicht. Darin wird näher auf die Ereignisse, Themen, Menschen und Orte im Buch Heilige eingegangen. Außerdem verweisen wir auf weiteres Lesematerial. Ein weiteres Gebiet, auf dem die Kirche in letzter Zeit viel veröffentlicht hat, ist die Geschichte der Frauen. Die Geschichte hat ein dokumentarisches Geschichtsbuch über die Frauenhilfsvereinigung veröffentlicht. Der Titel lautet At the Pulpit und es enthält Reden von Frauen über die gesamte Geschichte der Kirche hinweg. Die Geschichte der Frauen in der Kirche betrifft aber nicht nur die Frauen. Sie ist für alle Heiligen der letzten Tage wichtig. Wir stärken unseren Zusammenhalt und unsere Kultur, wenn wir den Frauen aus der Vergangenheit Beachtung schenken und aus ihren Erfahrungen lernen. Wir haben auch verstärkt versucht, und das hat Elder Cook schon erwähnt, die Geschichten zu erzählen, die weltweit in der Kirche geschehen sind. Ich mag die Geschichten. Sie erzählen, wie das Evangelium in die ganze Welt gebracht wurde. Und viele dieser Geschichten sind auf historylds.org zu finden. Dort gibt es Videos und Geschichten über die Heiligen in Ghana, in Südafrika, in Brasilien, in den Niederlanden, in Deutschland und so weiter und so fort. Viele dieser Informationen habt ihr vielleicht schon in eurer Hosentasche. Ich hoffe, ihr habt sie in eurer Hosentasche. Vielleicht schaut ihr euch diese Woche noch den Bereich zur Geschichte der Kirche in der App Archiv Kirchenliteratur an. Ladet euch ruhig mal das Buch Heilige herunter und schaut euch das weitere Material an. Ich denke, es wird euch gefallen und euch inspirieren und ihr werdet mehr über die Geschichte dieser Kirche lernen.
Vielen Dank, Matt. Ich möchte noch kurz etwas dazu sagen. Wir wissen, dass eure Generation sehr gut mit dem Internet umzugehen weiß. Und auf vielen Gebieten, vielleicht sogar den meisten, findet man wirklich gute Antworten. Aber es gibt einige Gebiete, bei denen das nicht immer der Fall ist. Politik und Religion sind da zwei, bei denen das nicht so ist. Dort werden häufig falsche Informationen verbreitet und es wird versucht, Dinge zu verzerren. Da muss man nach verlässlichen Quellen suchen. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir die Buchreihe Heilige herausbringen, um genau das zu sein. Nun, es ist so, dass Heilige im Erzählstil geschrieben ist. Es liest sich wie ein Roman. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Alles darin basiert auf Fakten. Wenn dort steht, es hat geregnet, dann hat es geregnet. Wenn dort steht, dass Parley Pratt auf den Propheten Joseph Smith wütend war, dann war er das. Wenn dort steht, dass Parley Pratt um Vergebung bat und ein großartiger Führer wurde, dann war es so. Dieses Buch erzählt die Begebenheiten wahrheitsgetreu. Und hinten im Buch gibt es mindestens 71 Seiten Endnoten, die einen auf weitere Quellen verweisen, zum Beispiel auf die Joseph Smith-Papiere, aber auch auf andere Quellen. Manche davon befinden sich im Archiv der Kirche. Es ist also ein Buch, in dem ihr Antworten finden könntet. Wenn ihr es lest und es durchgeht, werdet ihr feststellen, dass es euren Glauben stärkt und ihr von das, was wir erreicht haben, besser verstehen könnt.
Wunderbar, vielen Dank für diese Erklärung. Wie Sie sich vorstellen können, haben wir so einige Fragen über die Polygamie erhalten. Ein junger Erwachsener aus Utah hat zum Beispiel gefragt, seit Jahren bemühe ich mich vergebens, die Polygamie in der Anfangszeit der Kirche zu verstehen. Warum war es notwendig, dass Joseph Smith und viele andere Führer die Polygamie praktizierten? Morgan aus Florida fügt hinzu, was soll ich meine Familie sagen, wenn ich gefragt werde, warum es in der Anfangszeit der Kirche Polygamie gab? Es reicht ihnen nicht wirklich, wenn ich sage, naja, also jetzt üben wir keine Polygamie mehr aus.
Ist es in Ordnung, wenn ich Sie bitte, das zu beantworten, Kate?
Das ist eine gehaltvolle Frage. Aber ich habe mich eingehend mit der Polygamie beschäftigt und habe sogar Vorfahren, die sich entschieden hatten, die Mehrehe zu praktizieren. Ich habe Ururgroßmütter und Ururgroßmütter, die das gemacht haben. Zwei von ihnen hießen Sarah. Sie hatten es nicht leicht. Eine von ihnen war die siebte Frau und sie erhielt einfach nicht genug Mittel und Unterstützung, um sich und ihre Kinder zu versorgen, vor allem nachdem ihr Ehemann gestorben war. Die andere war die erste Frau, aber alle Nachkommen berichten, dass es die zweite Frau am besten hatte. Die zweite Frau durfte ihren Ehemann auf seinen Reisen begleiten, während die erste Frau sich um alle Kinder kümmerte, die Wäsche wusch und kochte. Ich empfinde es jedoch als Vorrecht, von diesen beiden Sarahs und ihren Ehemännern abzustammen. Ich habe von ihnen gelernt, den Glauben in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen. Und ich habe auch von ihnen gelernt, immer weiter einen Fuß vor den anderen zu setzen und dabei immer ein Gebet im Herzen zu haben. Damit ihr den historischen Hintergrund und die Lehren hinter ihrem Lebensstil versteht, möchte ich die Anweisung im Buch Mormon zur Mehrehe anführen. Sie steht in Jakob 2, Vers 30 und es heißt dort, dass der Plan des Herrn für sein Volk Monogamie ist. Ganz selten jedoch kommt es vor, dass der Herr uns gebietet, die Mehrehe auszuüben, um ein rechtschaffenes Volk heranzuziehen. Das war Joseph Smiths Situation in der Geschichte unserer Kirche. Ihm wurde ausnahmsweise geboten, die Mehrehe einzuführen. Joseph Smith wollte das aber nicht. Er hat es immer wieder hinausgeschoben und sich jahrelang darum gedrückt. Doch schließlich hat er die Mehrehe eingeführt, weil er dem gehorchen wollte, was Gott ihm geboten hatte. Er hatte Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts schon versucht, die Mehrehe auszuüben. Aber erst 1841 begann er langsam, den Brauch der Mehrehe offizieller einzuführen und seinen Vertrauten davon zu erzählen. Als die davon hörten, waren sie schockiert. Sie flehten den Vater im Himmel im Gebet an, diesen Grundsatz verstehen zu können. Und sie erhielten persönlich die geistige Bestätigung, dass es zu dieser Zeit richtig für sie war. In den nächsten etwa 50 Jahren, während denen die Mehrehe offiziell ausgeübt wurde, blieb es etwas, wofür oder wogegen man sich entscheiden konnte. Wir haben keine genauen Zahlen. Zum Teil, weil wir nur unvollständige Informationen haben und zum Teil, weil es kompliziert ist. Wissenschaftler sind also immer noch dabei herauszufinden, wie viele erwachsene Heilige der letzten Tage in einer Mehrehe gelebt haben. Wir wissen jedoch, dass es eine Minderheit war, die die Mehrehe ausgeübt hat. Und wir wissen, dass viele von ihnen zu den gottesfürchtigsten, standhaftesten Mitgliedern unserer Kirche gehörten. 1890 hat Wilford Woodruff ein Manifest veröffentlicht, mit dem das Ende der Ausübung der Mehrehe verkündet wurde. Einige der Leute, die das Manifest gehört haben, waren erleichtert. Die Mehrehe war für sie schwierig gewesen und sie freuten sich über die Nachricht. Einige der Leute, die das Manifest gehört haben, waren verzweifelt und weinten. Sie hatten so viel geopfert und hatten ein Zeugnis von diesen Grundsätzen. Aus euren Fragen weiß ich, dass sich einige von euch fragen, was die damalige Ausübung der Mehrehe für das Leben nach dem Tod bedeutet, was uns nach diesem Leben erwarten wird. Die Führer unserer Kirche haben erklärt, dass Monogamie die Regel ist und die Mehrehe eine Ausnahme. Sie haben uns auch erklärt, dass die Mehrehe für die Erhöhung und die ewige Herrlichkeit nicht erforderlich ist. Als Historikerin und als Mitglied der Kirche finde ich es sehr wichtig, Obwohl ich persönlich dankbar bin, dass Monogamie die Regel und die Mehrehe eine Ausnahme ist, dass ich das Zeugnis und den ehrenwerten Gehorsam unserer geistigen Vorfahren, die nach diesem Grundsatz gelebt haben, nicht gering achte. Denn sie waren gehorsam und hatten ein Zeugnis, dass das Richtige war.
Vielen Dank, Kate. Matt, möchtest du noch etwas ergänzen?
Kate hat uns schon eine Menge Anregungen gegeben. Ich möchte nur einige Gedanken hinzufügen. Denn wenn ich an die Mehrehe denke, finde ich es wichtig, dass uns bewusst ist, dass die große Mehrheit der Heiligen der letzten Tage in der Vergangenheit in monogamen Ehen und monogamen Familien gelebt haben. Das geht wieder zu dem zurück, was Kate gesagt hat, dass die Führer der Kirche und die Heiligen Schriften uns lehren, dass die Mehrehe eine Ausnahme und Monogamie die Regel ist. Anders ausgedrückt, die Führer der Kirche haben uns erklärt, dass ein monogames Ehepaar, das im Tempel gesiegelt und seinen Bündnissen treu ist, alle Segnungen der Erhöhung und der Ewigkeit erhalten wird. Die Fragen zur Mehrehe, die ihr gestellt habt, machen deutlich, dass viele von euch Fragen dazu haben, wie Joseph Smith die Mehrehe ausgeübt hat. Wir haben keine Zeit, heute im Detail auf diese Fragen einzugehen, deswegen möchte ich euch auf das Buch Heilige und die Abhandlungen zu Evangeliumsthemen verweisen. In der Reihe Heilige wird die Geschichte nicht nur aus Sicht von Joseph Smith und weiterer Männer, sondern auch aus der Sicht von Frauen wie Emma Smith, Emily Partridge und Mary Elizabeth Rollins-Leitner erzählt. Ich möchte jedoch einiges erwähnen, was man sich bewusst machen sollte, wenn man sich mit Joseph Smiths Ausübung der Mehrehe beschäftigt. Erstens wissen wir, dass damals unterschieden wurde zwischen Siegelungen für Zeit und Ewigkeit, bei denen auch in diesem Leben Verpflichtungen eingegangen wurden, und Siegelungen nur für die Ewigkeit, bei denen nur Verpflichtungen für das Leben nach dem Tod eingegangen wurden. Wir wissen, dass einige von Josephs Siegelungen, die uns ungewöhnlich erscheinen und die für uns schwer zu verstehen sind, in diese Kategorie der Siegelungen nur für die Ewigkeit fallen. Es scheint darum gegangen zu sein, dass man für das nächste Leben Verbindungen zwischen Familien schafft. Die andere Sache, die ich erwähnen möchte, ist, dass es zu der Offenbarung, in der die Mehrehe geboten wurde, keine Anleitung gab. Und jede Änderung von dieser Größenordnung, eine Änderung der Lehre, der Gesellschaft und der Kultur von der Größenordnung wie die Einführung der Mehrehe ist schwierig und es werden Fragen unbeantwortet bleiben. Aus den historischen Aufzeichnungen lässt sich doch entnehmen, was zum Beispiel für die Heiden der letzten Tage gut an der Mehrehe war. Das hat dazu beigetragen, dass Menschen miteinander verbunden waren. Es waren große Familiennetzwerke geschaffen worden. Und Kate, wie Kate erwähnt hat, wurde ein Grund aus den familiengeschichtlichen Aufzeichnungen der Kirche, die wirklich sehr umfangreich sind, geht hervor, dass etwa 20% der heutigen Mitglieder der Kirche von denjenigen abstammen, die die Mehrehe ausgeübt haben. Und wir wissen, dass diese Familien im Verlauf der Zeit eine große Stärke für die Kirche waren.
Vielen Dank Ihnen beiden. Ich möchte drei Punkte ansprechen, was die Früchte angeht. Ganz klar, in diesen Ehen wurden viele Opfer gebracht. Es gab viel Liebe und Einigkeit, aber auch Opfer. Das Opferbringen haben sie ihre Kinder gelehrt. Und die Kinder aus diesen Mehrehen in den frühen Jahren der Missionsarbeit haben viele, viele von ihnen das Evangelium Jesu Christi in die ganze Welt hinausgetragen und waren damit allen ein Segen. Der zweite Punkt ist, und das hat mich immer besonders berührt, da gab es einige wie Violet Kimball, die persönliche Offenbarung empfingen, bevor sie wussten, worum es ging, dass es von Gott kam. Und der dritte Punkt ist, dass in den Ratsgremien der Kirche, den höchsten Gremien, das Gefühl vorherrscht, dass die Mehrehe in dieser Form ihren Sinn hatte und diesen Heiligen Ehre gebührt. Aber der Zweck ist erfüllt und sie ist nicht mehr nötig. Nun gibt es immer offene Fragen. Wir empfangen nicht für alles Offenbarung. Präsident Ballard und ich haben kürzlich darüber gelacht und gesagt, wenn das Millennium kommt, dann brauchen wir erst einmal 1000 Jahre, um all die Fragen zu allem zu beantworten. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass wir einen liebevollen Vater im Himmel haben, der einen vollkommenen Plan hat, einen Plan des Glücklichseins. Und wir haben einen Retter, der alles für uns getan hat. Wir können auf Sie vertrauen. Vielen Dank.
Toll, danke, das war sehr hilfreich. In unserer nächsten Frage geht es um die erste Vision des Propheten Joseph Smith. Brooke aus Idaho fragt, Warum gibt es verschiedene Berichte von Joseph Smiths erster Vision? Warum nehmen wir diese Version?
Wir wissen, dass es da ein paar kleine Unterschiede gab. Matt, ich glaube, Sie haben sich ziemlich intensiv damit beschäftigt. Können Sie vielleicht diese Frage beantworten?
Aber gern. Das ist eine wichtige Frage, weil die erste Vision so zentral dafür ist, wer wir als Heilige der letzten Tage sind. Joseph Smith hat 4 verschiedene Versionen dieser Vision aufgeschrieben oder diktiert. Zwischen diesen Berichten gibt es, wie Kritiker betonen, Unterschiede in Details. Den längsten Bericht hat Joseph Smith 1838 geschrieben und er erklärt die Entstehung der Kirche. Deshalb ist dieser Bericht in der köstlichen Perle zu finden und den nutzen wir. Die Geschichte ist im Grunde genommen in allen Berichten gleich, aber es gibt die erwähnten Unterschiede. Das sollte uns nicht überraschen. Wenn sie alle total gleich wären, wäre ich als Historiker misstrauisch werden, denn das Erinnerungsvermögen funktioniert nicht auf diese Weise. Das sehen wir auch in anderen geschichtlichen Berichten oder in den Heiligen Schriften, zum Beispiel Paulus' Vision auf dem Weg nach Damaskus. Ich denke mir das manchmal so. Stellen wir uns vor, ihr berichtet 4-mal, wie ihr euren jetzigen oder zukünftigen Ehepartner kennengelernt habt. Den ersten schreibt ihr am selben Tag auf. Ihr kommt nach Hause und schreibt in euer Tagebuch. Der zweite ist ein Video, in dem ihr euren Freunden davon erzählt und er wird bei eurer Hochzeit gezeigt. Den dritten schreibt ihr in einen Brief an eure 12-jährige Tochter. Und der vierte ist die Geschichte, die ihr euren Enkeln und den Gästen an eurer goldenen Hochzeit erzählt. 4 verschiedene Geschichten aus 4 verschiedenen Gründen für 4 verschiedene Zuhörer. Wird es Unterschiede geben? Ja, allerdings. Man muss allerdings bedenken, wie schwierig es ist, ein heiliges Erlebnis in Worte zu fassen. Joseph Smith selbst bezeichnete Sprache als enges, kleines Gefängnis. Kennt ihr das Gefühl? Jetzt denkt mal an eure heiligsten Erlebnisse und wie leicht es ist, sie in Worte zu fassen. Als ich intensiv über diese Berichte nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, sondern uns freuen können, weil wir dadurch neue Erkenntnisse und Sichtweisen haben. Wenn ihr noch Fragen zu den Berichten von der ersten Vision habt, lest die Abhandlung zu Evangeliumsthemen dazu. Ihr findet sie auf lds.org. Nehmt euch etwas Zeit und lest die 4 Berichte. Ich habe gemerkt, dass man dadurch noch mehr zu schätzen weiß, was an jenem Tag geschehen ist.
Matt, danke. Das war sehr gut. Ich möchte euch Zeugnis geben, was die meisten von euch bestimmt schon einmal getan haben, nämlich dass Joseph Smith Gottvater und Jesus Christus wirklich gesehen hat und das Werkzeug wieder die Wiederherstellung des Evangeliums war. Das bezeuge ich. Nächste Frage.
Vielen Dank. Wir arbeiten noch an der Leitung nach Kirtland. Aber wir haben die Frage von Caitlin Bourne, die sie uns geschickt hat. Die lesen wir jetzt mal vor. Caitlin fragt, wir wissen, dass sich die Mitglieder in der Anfangszeit der Kirche sehr bemüht haben, den Kirtland-Tempel zu bauen, damit der Erretter sich kundtun und die Schlüssel des Priestertums wiederherstellen konnte. Können Sie uns erklären, warum diese Ereignisse so wichtig waren und was der Herr möchte, was wir als JTEs opfern sollen, damit wir diese Schlüssel nutzen und der Erretter sich mehr in unserem Leben kundtun kann?
Danke. Ich bin froh, dass sie diese Frage schon geschickt hatte. Sie ist nämlich sehr wichtig. Ich wünschte, Kirtland könnte mich hören. Die sitzen da am Kirtland-Tempel. Und wenn man sich die Anfangsjahre der Kirche anschaut, da ist nichts wichtiger als die Jahre in Kirtland und in Nauvoo. Natürlich in Harmony. Da könnten wir eine Liste aufzählen. Eine besondere Sache, die dort geschehen wird, war die Weihung des Kirtland-Tempels. Wir haben den Bericht davon in Lehre und Bündnisse, Abschnitt 109. Das war das Weihungsgebet, das Joseph Smith gesprochen hat. Er sagt, er hat es durch Offenbarung empfangen. Und in diesem Gebet bittet er den Herrn, diese Opfer anzunehmen. Er betet, dass es für den Herrn annehmbar sei. Und eine Woche nach der Weihung hatten Joseph Smith und Oliver Cowdery eine weitere Vision. Das war zu Ostern und das Pascha-Fest war zur gleichen Zeit. Der Herr kam in einer Vision und nahm das Haus an, wie sie es im Gebet erfleht hatten. Und er sagte den Heiligen, sie sollten sich freuen, dass sie mit all ihrer Macht dieses Haus gebaut hatten. Die Beschreibung des Heilands in diesem Abschnitt ist auch unglaublich. Und dann, als diese Vision beendet war, erschienen drei Propheten aus alter Zeit. Mose kam und übergab die Schlüssel zur Sammlung Israels von den vier Teilen der Erde. Elias erschien und übertrug die Evangeliumszeit Abrahams. Präsident Nelson hat erklärt, dass diese Schlüssel die Menschen auf das Reich Gottes vorbereiten. Und als dritter kam Elia, der die Schlüssel wiederherstellte, die wir als Siegelungsmacht kennen. Da werden Menschen miteinander verbunden, Kinder mit Eltern, Mann und Frau, alle durch diese Siegelungsmacht. Und die Wiederherstellung dieser Schlüssel war zwingend notwendig, um die Absichten des Herrn zu verwirklichen. Wir brauchen nicht nur die Heiligen Schriften, das Buch Mormon. Wir brauchen auch diese heiligen Handlungen. Wir brauchen diese Schlüssel. Der Kirtland-Tempel ist außergewöhnlich und die Abschnitte 109 und 110 sind einfach unglaublich. Diese Schlüssel in Verbindung mit Tempeln, die den Propheten schon immer am Herzen liegen, waren noch nie so wichtig wie heute. Diese Frage zu Kirtland und dem Sinn von Kirtland ist extrem wichtig. Wir sind dankbar, dass sie gestellt wurde. Ich danke dir sehr. Möchtest du noch etwas dazu sagen?
Nur das. Amen.
Gut.
Prima, vielen Dank. Jetzt haben wir einige Fragen zur Übersetzung des Buches Mormon. Derek aus Kanada fragt, hat Joseph die goldenen Platten übersetzt oder wurde ihm der Inhalt genau offenbart? Und Taylor aus Washington fragt, welche Rolle haben der Urim und Thummim bei der Übersetzung des Buches Mormon gespielt?
Gute Fragen. Kate, das überlassen wir Ihnen.
Prima, vielen Dank. Könnte ich das Buch Mormon haben da drüben, Matt? Dies ist ein Exemplar der Erstausgabe des Buches Mormon. Wir wussten, dass es einige Fragen zur Übersetzung gibt und deshalb wollten wir euch heute das hier zeigen. Und
wissen Sie, wie wertvoll eine Erstausgabe des Buches Mormon ist? Ich glaube, es wurde uns nur wegen Kate überlassen. Matt, ich glaube, wir hätten es nicht bekommen.
Jetzt bin ich noch aufgeregter. Joseph Smith spricht in dieser Ausgabe und in denen, die ihr heute habt, davon, dass er durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt hat. Mancher von uns wüsste gerne mehr Einzelheiten, aber das ist es, was er gesagt hat. Was er bei der Übersetzung erlebt hat, war heilig und sehr persönlich. Er hat nicht viele Details erwähnt. Zum Glück hatte er Schreiber und Freunde, die uns etwas mehr über den Ablauf der Übersetzung verraten haben. Wir wissen, dass er es zuerst auf wissenschaftliche Art anging. Er schaute sich die goldenen Platten und die Schriftzüge an, schrieb die Zeichen auf Papier ab, studierte sie und schickte sie Gelehrten, die ihm nicht helfen wollten. Und dann entschied er, dass es so nicht geht. Und er versuchte es mit Offenbarung. Als er die Sache mit Offenbarung anging, nahm er den Urim und Thummim und einen Seherstein zu Hilfe, um damit zu übersetzen. Das Wort Übersetzung ist hier wichtig, aber Offenbarung ist auch wichtig, wenn man verstehen will, was hier ablief. Der Urim und Thummim, das habt ihr vielleicht gelesen, steht auch im Buch Mormon, war mit den Platten vergraben gewesen. Als Moroni Joseph Smith die goldenen Platten übergab, gab er ihm auch den Urim und Thummim. Der Seherstein war nicht bei den Platten. Den hatte Joseph selbst einige Jahre zuvor gefunden und er fühlte sich damit bereiter für geistige Offenbarung. Also nutzte er beide, aber den Seherstein wohl etwas häufiger. Emma, die auch für ihn als Schreiber fungierte, erzählte später, dass Joseph nie fragte, wo waren wir stehen geblieben, wenn er sich wieder an die Übersetzung machte. Er machte genau dort weiter, wo sie aufgehört hatten.
this might be interesting for you.
Und das könnte euch interessieren. Orson Pratt überraschte Joseph Smith einmal, als der gerade an der neuen Übersetzung der Bibel arbeitete, später, als das Buch Mormon schon fertig und gedruckt war, und Joseph benutzte weder den Seherstein noch den Urim und Thummim. Orson Pratt fragte, warum benutzt du nicht den Seherstein? Und Joseph Smith antwortete, am Anfang habe ich den gebraucht. Aber ich habe mich weiterentwickelt. Meine Übersetzungsmuskeln sind stark genug, dass ich diese greifbaren Hilfsmittel nicht mehr zum Übersetzen brauche. Nur noch kurz ein paar Bemerkungen. Erstens, es dauerte 3 Monate, das Buch Mormon zu übersetzen. Es dauerte 8 Monate, es zu drucken. Es dauerte 6 Jahre, Heilige Band 1 da drüben zu schreiben. Obwohl es dafür ein ellenlanges Genehmigungsverfahren gab und den braucht es beim Buch Mormon nicht. Und noch etwas. Wenn man sich eine Seite aus Joseph Smiths Tagebuch anschaut, das er 3 Jahre nach der Übersetzung des Buches Mormon schrieb, da gibt es durchgestrichene Wörter, unvollständige Gedanken und Sätze. Wenn man sich eine Seite des diktierten Buches Mormon ansieht, gibt es das nicht. Es ist vollständig. Schöne Prosa, nichts durchgestrichen, vollständige Sätze. Das finde ich ja alles sehr interessant. Aber was mir wirklich wichtig ist, ist das, was im Buch Mormon steht. Aus dem Buch Mormon habe ich von König Benjamin gelernt, dass es wichtiger ist, großzügig als gerecht zu sein. Aus dem Buch Mormon habe ich von Alma dem Älteren gelernt, was es bedeutet, wenn ich mich taufen lasse und was ich verspreche, für meinen Nächsten zu tun. Und aus dem Buch Mormon habe ich von Moroni gelernt, wie wichtig Nächstenliebe ist und wie man sie entwickelt. Das Buch Mormon hatte einen Einfluss darauf, wer ich bin und wie ich die Welt sehe. Und wenn ich etwas gut mache, dann verdanke ich das dem Buch Mormon.
Ein wunderbares Zeugnis. Vielen Dank, Kate. Matt, haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Ich überlege gerade. Ich glaube, das, was Sie zum Schluss gesagt haben, ist für die meisten von uns am wichtigsten, nämlich ein persönliches Zeugnis vom Buch Mormon zu haben. Als ich Teenager war, mein Bruder war 5 Jahre älter, und damals dachte man, er könnte nicht auf Mission gehen, weil sie immer nur einen jungen Mann auf Mission gehen ließen, damit alle anderen für den Wehrdienst zur Verfügung standen. Dann fanden der Bischof und der Pfarrpräsident heraus, dass sie vielleicht noch einen mehr schicken könnten, und sie sprachen meinen Bruder an. Er kam nach Hause und erzählte es meinen Eltern. Mein Vater, ein großartiger Mann, in der Kirche nicht aktiv, reagierte sehr negativ darauf. Seine Begründung war aber ungewöhnlich. Er war nicht gegen die Kirche oder eine Mission, aber er sagte, du hast dich auf das Medizinstudium vorbereitet. Damals ging man erst mit 20 auf Mission. Du hast die Vorkurse erledigt und könntest anfangen. Und du könntest mit dem Medizinstudium mehr Gutes tun als auf Mission. An diesem Abend kam mein glaubenstreuer, wunderbarer Bruder zu mir und wir redeten, wobei er mehr nachdachte als ich. Aber wir kamen zu dem Schluss, dass 3 Punkte den Ausschlag dafür gaben, was mein Bruder zu unserem Vater, den wir beide sehr liebten, entgegnen würde. Der erste Punkt war, ist Jesus Christus göttlich? Ist er der Retter der Welt? Der zweite war, ist das Buch Mormon das Wort Gottes? Und der dritte Punkt, war Joseph Smith ein Prophet?
As we had that discussion, I think he already had a testimony, but I realized that the answers to those 3 questions would impact almost every decision that I would make for the rest of my life. That evening,
an diesem Abend betete ich, um Antworten zu bekommen. Ich liebte den Retter schon immer. Ich hatte das Buch Mormon gelesen. Mit dem Bewusstsein, wie entscheidend diese Fragen waren, erhielt ich die umfassende Bestätigung, ja, auf eine Weise, die ich inzwischen als die Antwort des Heiligen Geistes erkenne. Der wichtigste Aspekt dabei ist, das Buch Mormon ist das Wort Gottes und Joseph Smith war der Prophet. Ich bezeuge, dass diese beiden Grundsätze wahr sind. Übrigens war mein Vater nicht allzu traurig. Als mein Bruder zurückkam, studierte er Medizin. Und als ich an der Reihe war, auf Mission zu gehen, War das in Ordnung? Nächste Frage.
Wunderbar, vielen Dank. Wir als junge Erwachsene stoßen oft auf Widerstand und Schwierigkeiten. Hier ist eine Frage dazu. Matthias aus Argentinien fragt: Wir wissen, dass die Pioniere viel Schwierigkeiten in der Verfolgung erlitten, doch trotzdem stark blieben. Wie kann Ihr Beispiel uns helfen, in den Prüfungen und Bedrängnissen des Lebens standhaft zu bleiben?
Es berührt mich, dass wir ausgerechnet hier diese Frage gestellt bekommen. Kate, gibt es eine Begebenheit während der Verfolgung, die Sie besonders berührt?
Vielen Dank. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich kann von hier aus den Mississippi überblicken. Ich erinnere mich daran, dass Emma vor der Verfolgung in Missouri floh und der Fluss war ein wenig zugefroren. Nicht hart genug, dass ein Planwagen beladen mit Möbeln und Menschen darüber fahren konnte. Es war also etwas gefährlich und der Fluss ist sehr, sehr... Emma hatte ein 6-jähriges Kind an dem einen Rockzipfel, ein 8-jähriges am anderen, ein 2-jähriges auf dem einen Arm und ein Baby auf dem anderen Arm. Einer der Schreiber von Joseph hatte eine Schwägerin, die für Emma etwas genäht hatte. Das konnte sie sich um die Taille binden und es hing runter. So trug sie also das einzige Exemplar der Bibelübersetzung von Joseph Smith, an der er monatelang gearbeitet hatte, unter ihrem Rock. Sie musste also raus auf diesen gefrorenen Fluss mit diesem Schriftstück und ihren Kindern und sonst so gut wie nichts. Einen Schritt nach dem anderen den gefrorenen Fluss überqueren und hoffen, dass sie nicht hineinfällt. Das stellt für mich den ultimativen Beweis für Mut und Glauben dar. Wenn dir für deinen Glauben etwas abverlangt wird, dann gehst du mit den Menschen und den Schriftstücken, die dir am Herzen liegen, einen Schritt nach dem anderen vorwärts.
Das ist kostbar. Danke, Kate. Zur geistigen Vorbereitung auf diese Veranstaltung beschlossen meine Frau und ich gestern, zuerst Kansas City, dann das Gefängnis zu Liberty und schließlich Far West zu besuchen und dann auf so ziemlich dem Weg, auf dem die Heiligen aus Missouri flüchteten, nach Nauvoo zu gelangen. Wir begaben uns auch nach Carthage, wo Joseph als Märtyrer gestorben war. Und es war unbeschreiblich berührend. Vergegenwärtigen Sie es einmal. Wir sind hier in Nauvoo, aber der Ausrottungsbefehl wurde in Missouri erlassen. Einigen Historikern zufolge waren es 8.000, anderen zufolge 5.600, die aus Missouri flüchten mussten, um dann nach Nauvoo zu gelangen. Es war Winter, daher musste Emma über Eis gehen. Wo war Joseph? Er war im Gefängnis zu Liberty. Und er war untröstlich, weil die Heiligen das durchmachen mussten. Es war einfach schrecklich. Er fühlte sich verlassen. Es war einfach eine äußerst schwierige Zeit. Und als ich gestern das Gefängnis zu Liberty besichtigte, hat der Gedanke an ihn, Hiram und die anderen Gefangenen mein Herz tief berührt. In dieser prekären Lage, in der er sich ja verlassen fühlte, empfing er einige der schönsten Stellen in den Heiligen Schriften. Abschnitt 121 bis 123 im Buch Lehre und Bündnisse. Sie sind tief ergreifend, ungemein schön und höchst bedeutsam. Ich hoffe, ihr nutzt die Chance, sie zu lesen. In der Reihe Heilige gibt es einen viel kürzeren Bericht. Ich saß gestern in diesem Gefängnis und stellte mir Joseph vor. Hier einige Absätze über diese Zeit aus der Reihe Heilige. Rechtschaffene Heilige. Dennoch betete Joseph inbrünstig für die unschuldigen Heiligen. O Herr, flehte er, wie lange noch sollen sie dieses Unrecht und diese gesetzwidrige Unterdrückung erleiden, ehe dein Herz sich für sie erweichen wird? Und der Herr gab Antwort: Mein Sohn, Friede sei deiner Seele. Dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern, und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Du wirst über alle deine Feinde triumphieren. Der Herr versicherte Joseph, dass er nicht vergessen war. Wenn die Hölle selbst ihren Rachen weist aufreißt nach dir, dann wisse, mein Sohn, dass dies alles die Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen wird. erklärte er ihm. Der Erretter erinnerte Joseph daran, dass die Heiligen nicht mehr leiden konnten als er. Der Erretter selbst bereits gelitten hatte. Er liebte sie und konnte ihr Leid beenden, aber er wollte lieber ihre Bedrängnis mit ihnen erleiden. Und er hatte ihre Trauer und ihren Kummer als Teil seines Sühnopfers getragen. Sein eigenes Leiden erfüllte ihn mit Barmherzigkeit, sodass er jeden, der sich ihm in seinen Prüfungen zuwandte, beistehen und ihn läutern konnte. Er ermahnte Joseph durchzuhalten und versprach ihm, ihn niemals zu verlassen. Deine Tage sind bekannt und deinen Jahren wird nichts abgerechnet werden, versicherte er ihm. Darum fürchte nicht, was Menschen tun können, denn Gott wird mit dir sein für immer und immer. Das ist der Kern von Abschnitt 121 bis 123. Viele von euch haben Prüfungen, Bedrängnisse. Viele von euch haben Schwierigkeiten. Der Grund für einiges davon ist die Entscheidungsfreiheit. Der Grund für anderes ist der Widersacher. Und ihr müsst wissen, dass wir einen liebevollen Vater im Himmel haben. Und dass wir wohl nicht voll und ganz erfassen können, inwiefern das, was der Erretter für uns getan hat, uns zum Segen gereichen kann. Mir gefällt die Stelle vor dem nächsten Absatz, wo Heber C. Kimball zu Joseph in den Kerker hinunterrufen muss. Er muss ihm sehr schlechte Nachrichten überbringen. Heber hatte erklärt, dass die Richter des obersten Gerichtshofs von Missouri Joseph freilassen würden. Dann hatten sie jedoch anders entschieden. Und so musste er zu Joseph hinunterrufen, wir haben verloren, ihr werdet nicht freigelassen. Joseph reagierte freundlich und voller Herzenswärme. Er rief zurück, sei guten Mutes und wies ihn dann an, bring alle Heiligen weg. Hieraus könnt ihr etwas lernen. Seid guten Mutes, ganz gleich mit was für eine Herausforderung ihr es zu tun habt. Aber wenn euch etwas in Versuchung führt, flieht davor. Wenn euch etwas begegnet, was sich gegen euch stellt und unsittlich ist und dem ihr entkommen könnt, müsst ihr diese Entscheidung treffen und euch auf den Heiligen Geist verlassen. Das müsst ihr. Aber Joseph im Gefängnis zu Liberty und die Heiligen, die von Missouri nach Nauvoo zogen, sind wunderbare Beispiele für Stärke und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das bestätige ich euch. Vielen Dank.
Großartig. Vielen Dank für diese Gedanken. Elder Cook, Kate, Matt, nun kommen wir schon bald zum Ende. Aber dürfen wir Ihnen noch eine letzte Frage stellen und Ihr Zeugnis hören, bevor wir schließen?
Gern.
Wunderbar. Nach der letzten Frage singen junge Erwachsene aus der Umgebung das Lied »Der Geist aus den Höhen«. Ihr seid herzlich eingeladen mitzusingen, wo auch immer ihr euch befindet. Danach spricht Tia Michelek aus Missouri das Schlussgebet.
Großartig. Wir finden, das letzte Thema bildet einen guten Abschluss. Christian aus Honduras fragt, welches Ereignis der Wiederherstellung hat Ihr Zeugnis am meisten gestärkt und wie können wir es auf uns beziehen? Und Isai aus Mexiko fragt, was bedeutet Ihnen die Wiederherstellung und wie hat sie Ihnen und Ihrer Familie geholfen?
Antworten wir doch einfach nacheinander und geben unser Zeugnis. Wäre das in Ordnung? Wer möchte beginnen?
Möchten Sie vor mir?
Ja.
Gut, danke, Kate.
Ja, die Auswahl ist groß. Aber als erstes kommt mir der Heilige Geist in den Sinn, die Gabe des Heiligen Geistes, die Möglichkeit, ihn noch öfter bei sich zu haben. Als Joseph und Oliver das aaronische Priestertum erhielten und sich taufen ließen, empfingen sie nicht sofort den Heiligen Geist, wie es heute üblich ist. Sie mussten monatelang darauf warten, darum bitten und das melchisedekische Priestertum erhalten. Erst dann konnten sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich befasse mich mit der Geschichte der Frauen der Kirche. Einige Worte von Schwester Sherry Du aus ihrer Zeit in der FAV-Präsidentschaft und Schwester Julie Beck aus ihrer Zeit als FAV-Präsidentin bedeuten mir viel. Beide haben erklärt, dass die Fähigkeit zu lernen, die Eingebungen des Heiligen Geistes zu verstehen, Sherry Du bezeichnet dies als die Sprache der Offenbarung, eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die wir in diesem Leben entwickeln können. Und in seiner ersten Generalkonferenzansprache als Prophet der Kirche forderte Präsident Nelson uns auf, diese Sprache der Offenbarung zu lernen. Er erinnerte uns daran, dass wir unsere Fragen Gott im Gebet stellen sollen und dann zuhören sollen. Ich versuche, das umzusetzen. meine Fragen Gott im Gebet stellen und dann zuhören. Und die Gedanken, die mir dann in den Sinn kommen, und das tun sie, schreibe ich sogar auf. Zum Beispiel, wenn ich im Rahmen meiner derzeitigen Berufung einen Evangeliumslehreunterricht vorbereite, aber auch bei schwierigen Fragen und Fragen, die mich über einen längeren Zeitraum beschäftigen. Der Heilige Geist ist kein Automat. Wir bemühen uns das ganze Leben über, an heiligen Stätten zu stehen und den Heiligen Geist einzuladen. In heiligen Momenten verspüren wir ihn dann. Einen solchen Moment hatte ich am Freitag. Am Flughafen in Des Moines warteten wir auf unseren Mietwagen. Wir wollten nach Carthage fahren. Also las ich den Bericht aus der Reihe Heilige über Carthage und dort den dort erlittenen Märtyrertod. Während ich also mit meiner Familie wartete und still für mich diesen Bericht las, verspürte ich, wie heilig dieses Opfer war. Das geschah ganz unvermittelt. Ich bin dankbar für den Heiligen Geist.
Vielen Dank.
Danke, Kate. Es ist wirklich ein toller Abend. Der Anblick der anwesenden jungen Erwachsenen und auch sich euch alle auf der ganzen Welt vorzustellen, ist ziemlich inspirierend. Ich hoffe, ihr findet in der Geschichte der Kirche Inspiration. Denn in der Anfangszeit war diese Kirche eine Kirche junger Erwachsener. Sie bauten das Reich Gottes auf und brachten der Welt das Evangelium. Junge Erwachsene. Und ich hoffe, ihr findet diese Inspiration in der Reihe Heilige. Die Frage lautete ja, was mich am meisten inspiriert und was die Wiederherstellung mir bedeutet. Vieles davon hat mit dem Tempel zu tun. Gestern hatte ich die Gelegenheit, mit meinen drei ältesten Kindern in den Nauvoo-Tempel zu gehen und mit Namen von Vorfahren von uns in Deutschland, die meine Mutter ausfindig gemacht hatte, die Taufe für die Verstorbenen durchzuführen. Diese Taufen durchzuführen und dadurch mitzuhelfen, diesen Menschen die Tür zur Errettung aufzuschließen und unsere Herzen an ihre zu binden, war etwas ganz Besonderes. Zum Zeitpunkt von Josephs Tod standen die Mauern dieses Tempels noch nicht einmal zur Hälfte. Und nur einige Monate später wurde Brigham Young klar, dass die Heiligen nicht für immer in Nauvoo bleiben konnten. Sie würden erneut vertrieben werden. Er trug seine Sorgen dem Herrn vor. Sollen wir bleiben und den Tempel fertigstellen, wissen, dass wir ihn fast unmittelbar nach Fertigstellung aufgeben müssen, oder sollen wir jetzt aufbrechen? Die Antwort kam, eindeutig, bleibt. Das Endowment, durch das sie geistige Erkenntnis und Kraft empfingen, und die Siegelung waren so wichtig, dass sie bleiben mussten. Daher gaben sie dann ein Jahr lang alles für den Tempel, all ihre geistige Kraft, all ihre Mittel, von Mitgliedern aller Welt gegen Spenden ein. Am Ende wurden im Umland Nauvoos Häuser der Heiligen der letzten Tage niedergebrannt. Sie bauten schon Wagen, um nach Westen zu ziehen, während sie den Tempel noch fertigstellten. Brigham Young sagte, wir werden diesen Tempel fertigstellen. Und wenn ich dabei in einer Hand ein Gewehr halten muss, um mich und die Heiligen zu beschützen, und in der anderen Hand eine Kelle, um die Arbeit zu beenden. Im Dezember 1845 war die Fertigstellung so weit fortgeschritten, dass ein Teil des Tempels geweiht werden und würdigen Heiligen das Endowment gegeben werden konnte und Ehepaare aneinander gesiegelt werden konnten. In den darauffolgenden Monaten arbeiten sie rund um die Uhr, um alle auf den großen Trek in den Westen geistig vorbereiten zu können. Für mich ist es von tiefer Bedeutung und wirklich heilig, dass ich durch genau diese Macht an meine Frau Alyssa gesiegelt bin und an unsere vier Kinder und an unsere Eltern und an Generationen, die uns vorangegangen sind und an Generationen, die noch gar nicht geboren wurden. Das hat die Wiederherstellung mir ermöglicht.
Sie beide haben mit sehr schönen Worten den Kern der gestellten Frage getroffen. Auf die Frage, was die Wiederherstellung mir bedeutet, möchte ich dreierlei
nennen.
Zunächst einmal daran, was es bedeutet, das Buch Mormon zu haben. Was es bedeutet, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus und alles, was darin enthalten ist, zu haben. Was für unglaublicher Segen es für unsere Generation doch ist, das Buch Mormon zu haben, die darin vermittelte Lehre, die darin vermittelten Grundsätze, aber auch das Zeugnis für den Erretter, das es enthält. Auch ich möchte auf die heiligen Handlungen eingehen. Als Generalautorität hatte ich bereits die Gelegenheit, unter drei Propheten zu dienen, drei Präsidenten der Kirche, Präsident Hinckley, Präsident Monson, jetzt Präsident Nelson. Ich habe bemerkt, wenn jemand der Prophet wird, wendet sein Herz sich auf sehr eindrucksvolle Weise den heiligen Handlungen des Tempels zu. Er verspürt, wie wichtig sie für uns, die wir hier auf Erden weilen, sind. Ich genoss den Vorzug, mit Präsident Hinckley bei der Weihung des Nauvoo-Tempels hier zu sein. Ich weiß noch, wie tief es ihn berührte, dass dieser Tempel gebaut worden war. Wie wichtig es ihm war, dass den Menschen Tempel zur Verfügung stehen und sie in den Tempel gehen. Und wie sehr er dieses Thema hervorhob. Präsident Monson verspürte das Gleiche. Ich glaube, ihm wurde die gleiche Inspiration vom Himmel zuteil wie zuvor Präsident Hinckley. Und ganz eindrucksvoll erkennen wir dies auch bei Präsident Nelson. Ich kann aus nächster Nähe sehen, wie das bei Präsident Nelson geschieht. Er war auch zuvor schon ein stets hervorragender Führer und Apostel. Als der Mantel des Propheten auf ihn überging, verspürte er, wie kostbar die heiligen Handlungen sind. Erinnert ihr euch an seine erste Ansprache? Er hielt sie vom Salt Lake Tempel aus. Ist es nicht interessant, dass er den Salt Lake Tempel wählte? Eine seiner Hauptbotschaften lautete: Geht in den Tempel, empfangt die heiligen Handlungen, begebt euch auf den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg. Er fügte hinzu: Wenn ihr jetzt nicht auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg seid, wenn ihr aus irgendeinem Grund davon abgekommen seid, kehrt auf diesen Weg zurück. Ich bekräftige hiermit, was Präsident Nelson in dieser hervorragenden Botschaft gesagt hat. Bei allem geht es um den Erretter. Und ihr sollt wissen, dass Präsident Nelson seinen Blick ganz auf den Erretter richtet. Und die erste Präsidentschaft und die 12 Apostel tun es ihm gleich. Am Ende dieser wunderbaren Versammlung gebe ich euch als Apostel Zeugnis für Jesus Christus. Ich bin ein zuverlässiger Zeuge für seine Göttlichkeit. Ihr sollt wissen, dass er das Evangelium und die Kirche so führt und leitet, dass es uns allen zum Segen gereicht. Ich bezeuge euch, dass er lebt. Nochmals, wir sind für eure Generation sehr dankbar. Ihr seid einfach ungemein wichtig. Was ihr schon erreicht habt und was ihr noch erreichen könnt, ist von großer Bedeutung. Daher erflehen wir Segnung für euch und eure Generation, durch die ihr das erreichen könnt, was der Herr für euch vorgesehen hat. Noch einmal gebe ich Zeugnis für Jesus Christus und tue dies im Namen Jesu Christi. Amen. Thank you.
visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven, Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given, henceforth and forever. Amen and amen.
Lieber Vater im Himmel, bitte segne diejenigen von uns, die heute Abend noch nach Hause fahren mit einem sicheren Heimweg. Segne uns damit, im Alltag an das Gelernte denken und es anwenden zu können. Und hilf uns, die geistige Erkenntnis, die wir heute erlangt haben, anwenden und anderen vermitteln zu können. Und wir danken dir, dass wir uns heute Abend hier in Nauvoo versammeln konnten und diejenigen, die nicht kommen konnten, sich überall auf der Welt zu uns gesellen konnten. Und bitte segne uns damit, dass wir unser Leben lang mit anderen über das Evangelium sprechen können. Im Namen Jesu Christi. Amen.